Tanz der Wirklichkeiten. Je stärker und öfter sich Menschen in ihren Sinnwelten bewegen, desto realer erscheinen sie, desto stärker das Realitätsgefühl. Ein Engländer bekommt durch seine Mitbürger, seine Sprache, den Linksverkehr bis hin zum Fernsehprogramm den Eindruck einer normalen Welt. Dazu kommt die Historie seines Landes. Von allen Seiten wird es ihm bestätigt und wieder aufgegriffen. Und auf einmal fühlt er sich wie ein Engländer. Er identifiziert sich damit. Viele entwickeln sogar einen regelrechten Stolz darauf. Hierbei ist das Land wieder nur ein Exempel. Genauso kann es eine Familie sein, eine Behörde, ein Unternehmen oder ein ganzer Kontinent. Es kann alles sein, was sich über kurz oder lang zusammentut. Auch kleine, sporadische Konstellationen gehören dazu. Beispielsweise Parkbankgespräche, der Gang zum Bäcker oder Fahrstuhlfahrten. Jedes gemeinsame Erleben und Wiederaufgreifen einer Situation bestätigt die Leute in ihrer Realität. Georg Wilhelm Friedrich Hegel sagte einmal dazu, das Reale ist nur eine Identität. Was für eine wunderbare Umschreibung. So existieren zeitgleich unzählige Sinnwelten in und um uns herum. Und jeder hat ihren Rahmen, ihre eigenen Regeln. Ständig wechseln die Rollen. Als privater Kinobesucher verhält sich Polizist Kalupke anders als auf der Streife. Dort wiederum redet er mit den Verbrechern, wie er zu seinem Vorgesetzten niemals spricht. Zu seiner Frau ist er anders als zu seinen Kindern. Und steht seine Mutter vor der Tür, verhält er sich wie ein kleiner Junge. All diese Sprünge kommen uns normal und natürlich vor. Für einen Außerirdischen erscheinen diese unerwarteten Charakterwechsel dagegen äußerst kurios und verrückt. Installation von Bedeutung. Sinnwelten aufrechtzuerhalten ist eine weitaus wackeligere Angelegenheit, als gegen eine Laterne zu laufen und zu merken, dass etwas da ist. Aber auch in den Bedeutungsuniversen kann es ziemlich unangenehm werden, nämlich dann, wenn man sie leugnet. Allerdings ist es hier weniger die Wirklichkeit, die uns schmerzt, als die Menschen, die sie durchsetzen wollen. Wie wir bereits wissen, entsteht der Sinn einer Sache einzig und allein in unserem Kopf. Seine Basis ist die Interpretation. Dann weitet sie sich aus. Verständigen wir uns mit anderen darüber, entstehen gesellschaftliche Wirklichkeiten. Je mehr daran teilnehmen, desto realer wirken sie, desto stärker das Realitätsgefühl. Akzeptierte Vorbilder bzw. Autoritäten tun ihr Übriges. Ihre Worte und Handlungen dringen noch tiefer ins Bewusstsein als die eines Fremden. Ebenso ist es mit unseren kleinen und großen Gewohnheiten. Je öfter und länger wir sie wiederholen, desto normaler, sprich realer, erscheinen sie uns. Desto mehr laden sie sich auf, sei es mit Bedeutung, Wert oder Unwert. Fetische. Um Sinnwelten zu stützen und stärken, gebrauchen Menschen Bedeutungsträger. Das können Gegenstände, Rituale, Worte, Symbole, Rollen, Gebote oder andere Fetische sein. Hierbei nutzen sie entweder das, was schon da ist, zum Beispiel einen Stein, eine Höhle, ein Loch, oder sie basteln sich etwas Eigenes zusammen. Das mag eine Pyramide sein, ein Salzstreuer, ein Sportabzeichen oder ein Haftbefehl. So können Steine für viele Zwecke herhalten, zum Beispiel zur Gottesverehrung oder dem Hausbau. Andere betreiben Archäologie damit. Wahrsagen ginge genauso. Die Kunstwelt hat sie ebenfalls in ihr Repertoire aufgenommen. In den 70ern des letzten Jahrhunderts verkaufte man Steine sogar als Haustiere. In einem Hamsterkarton mit Stroh, ist das nicht großartig? Alles bekommt seine Bedeutung. Selbst ein verwelkter Blumenstrauß oder eine verrottete Blechdose. Wie wir bereits wissen, können es auch Akte sein, also Handlungen wie Diplomübergaben, Putzorgien, Sexwochenenden, Theaterbesuche, Seligsprechungen oder ein Grillabend mit Kartoffelsalat. Sie alle führen uns in unterschiedliche Sinnwelten, in mannigfache Realitäten. Aber Vorsicht! Es sind nie die Dinge und Akte selbst, die eine Bedeutung in sich tragen, sondern immer nur die Menschen, die ihnen ihren Sinn verleihen. All diese Weckrufe und Stabilisatoren geben den wackeligen sozialen Konstrukten das Gerüst einer realen Welt, aber nur die unsrige. Deshalb erscheint uns eine zweiwöchige Hochzeit in Nepal als äußerst merkwürdig, während hierzulande kurzgekleidete Zimmermänner fertige Häuser mit Schnaps besingen. Festigen sich die Formen, empfinden wir es irgendwann als normal, dass uns jemand im weißen Kittel von oben bis unten abtastet. Ohne dieses Kleidungsstück und einem Stethoskop am Hals käme es uns dagegen komisch vor. Die Programme laufen wie von selbst, sei es aus Lust, aus Angst oder aus einer Zweckmäßigkeit heraus. Wir alle empfinden sie als real und fügen uns. Und niemand wundert sich, dass das Ganze von außen betrachtet recht kurios erscheint. Die Geburt einer Wirklichkeit. Sagen wir einmal, dass Björn mit zwei Freunden durch den Wald streift. Er ist 42 Jahre alt. Dort gibt er einen Stoßschrei von sich. Rein zufällig. Einfach so. Es fühlt sich sonderbar an, dennoch gut. Der Mann macht es einige Male mehr. Er hört den leichten Hall, ehe er verstummt. Seine Freunde ahmen es ihm nach. Sie albern herum. Es macht Spaß. Allerdings war es bislang nicht angesagt, solche Laute von sich zu geben. Aber vielleicht liegt ja gerade darin der Reiz. Eine Woche später ist man wieder im Wald. Sie tun es erneut. Irgendetwas bewirkt es. Von nun an trifft sich die Gruppe häufiger. Sie erfinden einen Ablauf. Nach und nach ergeben sich Lautfolgen. Womöglich ein Kikeriki oder ein Zicke-Zacke. Eventuell zieht Björn noch eine Flasche Rottenfelder Rübenrunkel aus seinem Rucksack. Getrunken wird aus einem Silberhütchen, mit der linken Hand und abgespreiztem Finger. Ein Ritual ist geboren. Langsam nimmt es mehr Raum ein. Nach und nach schließen sich weitere Freunde an. Man entwickelt ein gemeinsames Bewusstsein, identifiziert sich damit. Das Prozedere lädt sich auf. Es entstehen erste Theorien und Legitimation darüber, weshalb diese Sache so wohltuend ist. Ein Psychologe erwähnt, dass sich auf diese Weise aufgestaute Aggressionen lösen würden. Ein Soziologe schwärmt vom starken Gruppengeist. Der nächste spricht von einer Reduzierung freier Radikale im Körper und dem Ausleben der Urinstinkte. Jemand anderes meint dadurch, Gott näher zu kommen. Die Sache erfährt einen immer größeren Realitätsbezug. Plötzlich gibt es besondere Mützen. Bei jedem Treffen spüren die Anhänger mehr Nähe, Zugehörigkeit und Bestätigung. Weitere Menschen erfahren davon. Irgendwann greift es zufällig die Presse auf, im gesundheitsfördernden Rahmen. Auf einmal spricht eine ganze Region davon, ein ganzes Land. Es gibt Befürworter, Gegner, Trittbrettfahrer und Konkurrenten. Im Laufe der Zeit entstehen weitere Abarten und Erklärungen, welche Laute besser wären und welche nicht. Es gibt spezielle Orte in den Bergen, in der Wüste, in Klöstern, wo das Erleben besser wirken soll. Das Ritual ist nun ein fester Bestandteil der Realität dieser Gesellschaft, ein Medium dessen, an was die Leute glauben. Spinnen wir das Ganze noch einige Generationen weiter, weihen die Weisen die Jungen darin ein, in einem ganz bestimmten Alter. Früher war es am Feuer bei Vollmond, jetzt geschieht es in Schulen oder Akademien. Unter ganz besonderen Bedingungen kann es auch in der Familie weitervererbt werden. Nach und nach findet man es in Märchen, Filmen, sogar Doktorarbeiten wieder. Selbst Predigten handeln davon. Man munkelt schon von einem Feiertag im Kalender. Für einige mag das alles ein bisschen befremdlich erscheinen. Jedoch sind das Dinge, die geschehen. Die Inhalte unterscheiden sich, aber die Strukturen sind stets dieselben. Abtrünnige. Ist etwas vollständig in eine Kultur verwebt, so gelten Personen, die sich abnorm verhalten, als sonderbar bis hin zu gefährlich. Je nach Stärkegrad schaut man sie entweder schief an oder ächtet sie. Die Nächsten müssen sich Therapiemaßnahmen unterwerfen. Andere werden lebenslänglich eingesperrt, schlimmstenfalls umgebracht. Was genau geschieht, hängt immer von der jeweiligen Herrschaftsphilosophie, dem Weltbild und ihren Anhängern ab. Alles stets angetrieben durch die Transformatoren und ihren Fetischen, durchdrungen von den Strukturen der Aufmerksamkeit und ihren Denkmustern.